Das ist immer wieder erstaunlich. Wir haben keine große Absprache vom Programmablauf. Ich gebe immer nur den Predigttext weiter und ein Stichwort zur Predigt. Und wenn ich dann immer wieder den Gottesdienst mitmache, dann stelle ich fest, Gott hat es vorbereitet, durch seinen Geist gewirkt, bestimmte Dinge einfach unterstriche vom Predigttext her. Es geht heute um Johannes 1, Vers 29 bis 34. Bei meiner Übersetzung überschrieben, das Gotteslamm oder das Opferlamm. Ili hat das gut ausgearbeitet, um was es da geht. Letztendlich um das Passalamm komme ich nachher noch mal kurz drauf. Aber da brauche ich jetzt gar nicht viel dazu sagen, weil du hast es gut gemacht. Als Johannes am nächsten Tag Jesus auf sich zukommen sah, es geht um Johannes den Täufer, sagte er, seht dort das Opferlamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt wegnimmt. Von ihm habe ich gesprochen, als ich sagte, nach mir kommt einer, der über mir steht. Denn bevor ich geboren wurde, war er schon da. Auch ich kannte ihn vorher nicht, aber eben deshalb bin ich gekommen und habe mit Wasser getauft, damit er in Israel bekannt wird. Johannes machte dazu folgende Zeugenaussage. Ich sah, dass der Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel auf ihn kam und bei ihm blieb. Vorher wusste ich nicht, dass er es war. Aber Gott, der mir den Auftrag gab, mit Wasser zu taufen, hatte zu mir gesagt, wenn du einen siehst, auf dem sich der Geist Gottes niederlässt und bei dem er bleibt, dann weißt du, das ist der, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich gesehen, sagt Johannes, und ich verbürge mich dafür, dass dieser der Sohn Gottes ist. Zur Vorgeschichte noch. Wenn Gott in Menschenleben eingreift, dann verschlägt es uns manchmal die Sprache. So direkt, so deutlich. Beispiel: Der Vater von Johannes, Zacharias, und seine Frau, die Elisabeth, ein schon betagtes Ehepaar, leider kinderlos, sie hätten gerne Kinder gehabt, die Zeit war vorbei. Sie waren gläubig, haben sich an Gott gehalten. Er war von Beruf Priester, war also im Dienst Gottes. Und plötzlich redet Gott zu ihm, klar und deutlich durch einen Engel, während er den Dienst im Tempel versieht. Johannes soll geboren werden, der Wegbereiter des Messias. Er kann nicht glauben, was er hört, und Gott sagt zu ihm, er wird stumm sein, diese 9 Monate, bis dieses Kind geboren wird. Und dieses Erlebnis hat auch den Zacharias verändert. Bei der Geburt Jesu bewegt Gott sogar die Weltgeschichte. Einen führenden römischen Kaiser beauftragt er, dass er eine Volkszählung durchführt. Nur so kam Josef mit Maria nach Bethlehem. Sonst wäre Jesus vielleicht in Nazareth geboren. Durch einen ungläubigen Mann, Kaiser, Regent, hilft Gott nach, dass das passiert, was in der Bibel vorausgesagt war, dass der Retter, der Messias, in Bethlehem zur Welt kommt. Und dazu in einem Stall. Und himmlische Heerscharen setzt Gott ein, um Menschen, Männer in Bewegung zu setzen, die am Rande der Gesellschaft gelebt haben, auf den Feldern als Hirten, dass sie sich aufmachen, zu diesem Jesus zu gehen. Außerdem kommen Sterndeuter, Heiden aus dem Ausland, Ausländer nach Jerusalem. Auch sie hat Gott bewegt. All diese Ereignisse, die in der Bibel beschrieben sind, bezeugen, wer Jesus ist. Die Lehrer vorhin aufgeführt, wie viele Namen das es gibt, ein Teil davon, was Jesus bedeutet. Aber sie bezeugen, er ist der Sohn Gottes, er ist der Messias, er ist der Retter der Welt. Gott selber kam durch Jesus in unsere Welt, in unser Leben. Dann waren zunächst mal 30 Jahre Pause. Es heißt, dass Johannes, der Täufer, schon im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, vorbereitet wurde für seinen Dienst, den er tun sollte. Er hatte den Auftrag, Menschen zur Umkehr zu rufen, zurück zu Gott. Es war in Anführungsstrichen eine gottlose Zeit. Die normale Religion wurde ausgeübt, aber von Gott selber wusste man nicht mehr viel. Und er hat die Menschen zur Buße gerufen, und das Taufen mit Wasser war das Zeichen dafür, dass ein Mensch bereit war, wieder sich neu Gott zuzuwenden. Und Israel wird durch den Johannes aufmerksam, was der plötzlich predigt. Der Sanhedrin, der oberste Behörde der Juden, die lässt untersuchen, was ist das für einer, der da plötzlich aus der Wüste kommt und am Jordan taucht und zur Buße aufruft. Die Abordnung befragt Johannes, wer er sei, ob er der Messias sei. Johannes hat es klar und deutlich verneint: Nein, bist du der Elia, der in der Bibel verheißen wird, dass er nochmal kommen soll? Sagt er nein. Und dann sagt er, Vers 23, Johannes antwortete, der Prophet Jesaja, also dieser Prophet, der schon 2000 Jahre vorher gelebt hat, hat von mir gesprochen. Ich bin die Stimme in der Wüste, die ruft, macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt. Diese Verheißung schon 2000 Jahre vorher hat Gott hineingegeben in sein Volk, in unsere Welt, als Zeichen dafür, dass er zu seinem Wort steht, dass er weiß, was wichtig ist in dieser Welt und dass wir uns darauf verlassen können. Und eines Tages kommt tatsächlich Jesus zum Johannes und lässt sich auch taufen. War das nötig? Brauchte Jesus diese Umkehr, diese Taufe? Eigentlich nicht. Aber dadurch zeigt er, dass er sich uns zur Seite stellt, dass er sich auf die Seite der Sünder stellt, dass er da ist, unsere Schuld auf sich zu nehmen, um uns Menschen zu retten. Und Matthäus lesen wir dann, Matthäus-Evangelium, nachdem Johannes Jesus getauft hatte, sobald Jesus getauft war, stieg er aus dem Wasser. Da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte, dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt. Da kam diese Bestätigung von Gott selber mit einer Stimme, dass das der Messias, der Retter der Welt ist. Johannes hat es erlebt und hat erlebt, dass Gott zu seinem Wort steht, die Verheißung, die er bekommen hat, welche Art und Weise auch immer, ich weiß es nicht, steht nicht drin, aber das war die Bestätigung, jetzt ist es soweit, der ist da. Und Johannes sagt, ich kannte ihn nicht, diesen Jesus, Aber als sich das erfüllte, was Gott mir verheißen hatte, wusste ich, dass das der Messias ist, der Retter der Welt. Und das bezeuge ich. Am nächsten Tag also, nachdem das passiert war, nach der Taufe, bezeugt Johannes, als er Jesus kommen sieht, seht dort das Opferlamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt wegnimmt. Von ihm habe ich gesprochen, als ich sagte, nach mir kommt einer, der über mir steht, denn bevor ich geboren wurde, war er schon da. Passt nicht ganz. Jesus wurde ein halbes Jahr nach Johannes geboren. Aber da merken wir, welche Dimension da dahinter steckt. Dass Jesus schon von Anfang der Schöpfung da war. Dass er über Johannes steht. Dass er, wie er an anderer Stelle sagt, nicht mal fähig bin, die Schuhriemen von ihm zu lösen. Nicht mal dazu bin ich würdig genug. Und er sagt, ich taufe mit Wasser zum Zeichen der Umkehr, der Buße, aber der, der nach mir kommt, dieser Retter, der tauft mit dem Heiligen Geist. Dieser Geist Gottes, wir sagen auch Bekehrung, kommt in ein Menschenleben, in das Herz eines Menschen. Das ist die Taufe, die Jesus schenkt. Die Veränderung von innen, vom Herzen her. Und durch diesen Geist redet Gott zu uns und zeigt uns den Weg, den wir gehen sollen. In diesem Zusammenhang ist mir auch dieses Bild wieder eingefallen, dieser Isenheimer Altar. Ich weiß nicht, ob ihr uns schon mal damit beschäftigt habt, schon mal gesehen, der Isenheimer Altar im Grünewald. Ein interessantes Bild. Da steht zur Rechten am Kreuz Johannes. Auch das war nicht möglich, denn Johannes ist mindestens 2 Jahre vorher gestorben, bevor Jesus gekreuzigt wurde. Aber dieser Maler wollte etwas ausdrücken. Und dieser Johannes, der zeigt mit einem übergroßen Zeigefinger. Auf wen? Auf diesen Jesus. In der anderen Hand hält er die Bibel, das Wort Gottes, und bezeugt, was darin geschrieben steht. Dass es die Wahrheit ist, dass Jesus das Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt trägt. Und an seinem Fuß steht so ein Lamm, so ein Opferlamm. Es trägt das Kreuz freiwillig. Sein Blut, das aus seiner Brust fließt, fließt in einen Kelch, in diesen Abendmahlskelch. Und er selber, dieser Jesus, ist dieses Passahlamm, das die Eli beschrieben hat, das geschlachtet wurde beim Auszug aus Ägypten. Und dieses Blut dieses Lammes hat verhindert, dass der Tod Einzug hält in das Haus. Das ist die Botschaft Gottes an uns, die der Maler hier verdeutlichen wollte. Vor kurzem oder vor einem Jahr sprach unser Bundeskanzler von der Zeitenwende, dass eine Zeitenwende stattfindet. Ja, vielleicht stehen wir in einer Zeitenwende. Ich möchte jetzt keine Verschwörungstheorie auftischen, aber vielleicht ändert sich gerade was, wenn wir das ganze Geschehen in der Welt betrachten. Jetzt gerade auch durch die Offenbarung, die wir mit der wir uns beschäftigt haben, wo doch so vieles deutlich wird. Auf jeden Fall, vor 2000 Jahren hat auch Johannes der Täufer eine Zeitenwende angekündigt, dass der Messias kommt. Das war eine Zeitenwende. Wir zählen unsere Jahre nach der Geburt Christi. Vieles hat sich entwickelt seit diesen 2000 Jahren. Die Gemeinde Gottes ist gewachsen. Das Christentum hat sich ausgebreitet über die ganze Welt. Johannes hatte den Auftrag, den Weg zu bereiten, damit Jesus kommen kann. Auch wir haben den Auftrag von Jesus, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium. Das ist unser Auftrag von Jesus, dass wir diese Botschaft weitersagen, so wie es Johannes gemacht hat. Sein Auftrag als Wegbereiter ging dann zu Ende. Aber der Auftrag, auf Jesus hinzuweisen, der ist geblieben. Und wir sollen das in aller Welt bezeugen, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er in die Welt gekommen ist. Und dann sagt Johannes noch im Kapitel 3 einen zentralen Satz. Er, also Jesus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Ich denke, das ist ein Schlagsatz auch für uns Christen. Jesus muss Bedeutung in meinem Leben gewinnen, mehr und mehr wichtig werden, zunehmen. Mein Glaube muss wachsen. Es könnte aber auch so heißen, ich will wachsen, dann wird aber Jesus abnehmen. Wenn ich im Vordergrund stehe und meine eigenen Bedürfnisse nur befriedigen möchte, dann passiert es auch, dass Jesus immer mehr abnimmt, dass der Glaube schwindet. Das ist das Motto in der Welt, dass wir ein gutes Leben haben und dabei Jesus vergessen. Wie gesagt, für Johannes war klar, der Dienst geht zwar zu Ende, aber das hat er ja nicht gemeint, dass er abnehmen muss, sondern dass Jesus wichtig wird. Johannes hatte sein ganzes Leben in den Dienst Gottes gestellt. Also menschlich gesehen war das nicht gerade erstrebenswert. Mit einem Kamelhaarmantel zu leben, in der Wüste von Honig und Heuschrecke zu leben, also ich kann mir was Schönes vorstellen. Aber nach welchem Motto leben wir? Lebe ich für mich, für mein Glück, für ein gutes Leben? Je mehr ich für mich lebe, hat Jesus weniger Platz in meinem Leben. Es besteht die Gefahr, dass wir uns dann in der Welt verlieren. Johannes hörte auf das Wort Gottes, auf das Reden Gottes. Und er erlebte, dass Gott mit ihm war. Dass er ihn bestätigt in seinem Leben, dass er seinen Auftrag bestätigt. Er lebte mit Gott. Es war menschlich gesehen, wie gesagt, kein schönes Leben. Aber es war ein Leben in der Nähe Gottes und im Auftrag Gottes. Und dann habe ich gedacht noch, wir kennen ja unsere Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Der mich kennt, der meinen Namen kennt, der Kontakt zu mir aufnimmt, der mit mir Kontakt haben will, der in mein Leben kommen will. Es ist die Frage, bin ich darüber froh, dass das so ist? Oder macht es mir Angst? Da ist ein Gott, der mich kennt, durch und durch sieht, weiß, was ich denke, was ich fühle, mein Herz sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wohl dem, der das mit Freude sagen kann und weiß, ich bin in Jesus, in Gott geborgen. Ich bin ein Mensch, der Gott sieht. Das ist jetzt die Frage. Bin ich ein Mensch, der Gott sieht, der Gott kennt? Der weiß, was Gott von meinem Leben erwartet? Lebe ich für mich oder ein wenig für Gott? Oder gebe ich Platz und Raum, dass Jesus mein Leben gestalten darf? Wann hast du zuletzt die Stimme Gottes gehört? Oder ein Erlebnis mit Gott gehabt? Wie Lehrer vorhin gesagt, am Mittwoch sind wir zur Allianzgebetsabend hier eingeladen. Und Rainer sagt euch das Thema auch, Zeugnis zu geben, wer was erlebt hat mit Gott. Vielleicht habt ihr so ein Erlebnis, das ihr gern weitergeben möchtet, zur Stärkung für andere. Oder hat jemand direkt ein Erlebnis, darf auch gern vorkommen und was erzählen. Es kann unterschiedlich sein, dieses Reden Gottes. Ein Satz aus der Bibel, ein Satz von einem Mitmenschen. Aber wir sollen es weitersagen, wenn wir was mit Gott erlebt haben. Und wenn du nichts mit Gott erlebst, dann musst du fragen, lebe ich richtig mit Gott? Ein paar Zeugnisse aus der Bibel von Menschen, die Erlebnis hatten mit Gott. Da ist Johannes. Er sagt, das habe ich gesehen, dass dieser Heilige Geist auf Jesus kam. Und ich verbürge mich dafür, dass dieser der Sohn Gottes ist. Er bezeugt, dieser Jesus, das ist der Sohn Gottes. Oder Gott selber spricht hörbar deutlich einmal durch die Menge der himmlischen Heerscharen, der Engel, oder hier bei der Taufe und eine Stimme aus dem Himmel sagte, dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt. Oder selbst die Heiden am Kreuz von Jesus, die römischen Soldaten, als der römische Hauptmann und die Soldaten, die Jesus bewachten, das Erdbeben und alles andere miterlebten, also wie Jesus gestorben ist, erschraken sie sehr und sagten, er war wirklich Gottes Sohn. Wir haben schon tausende Hinrichtungen wahrscheinlich geführt und durchgeführt, aber das, was sie da erlebt hatten, da mussten sie sagen, er war wirklich Gottes Sohn. Oder einer der Jünger, Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Deshalb folgen wir dir nach, weil wir das erlebt haben, weil wir das spüren, weil wir das erleben. Oder dann die Martha, Maria und Martha, als Lazarus gestorben ist. Sie antwortete, ja Herr, ich glaube, dass du der versprochene Retter bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Das sind Zeugnisse. Und nichts anderes sollen wir eigentlich tun, als das bezeugen, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er der Retter der Welt ist und dass wir das einfach weitersagen und uns davor nicht schämen und genieren, auch wenn wir vielleicht ausgelacht werden. Zum Schluss noch ist mir ein Gedicht eingefallen, das habe ich vor vielen Jahren mal gehört. Ich möchte es zum Schluss noch lesen. Gott loslassen, aber sich an Gott halten. Es steht in deiner Macht, Gott loszulassen. Doch hindern kannst du nicht, dass er dich hält. Es steht in deinem Willen, Gott zu hassen, und dennoch liebt er dich, du Kind dieser Welt. Du kannst dich gegen Christus frei entscheiden. Auf Golgatha entschied er sich für dich. Du kannst sein Wort und seine Kirche meiden, doch immer suchen Wort und Kirche dich. Du kannst dir selber deine Wege suchen, doch hin kannst du nicht, dass Gott dich führt. Du kannst Gott leugnen, seiner Allmacht fluchen, doch hindern kannst du nicht, dass Gott regiert. Lasst uns noch beten. Und dafür danke ich dir, Vater, dass du in diese Welt gekommen bist durch deinen Sohn. Dass mein Leben einen Sinn und ein Ziel bekommt durch dich, Herr Jesus, durch dein Leiden und Sterben am Kreuz. Dass du Frieden schenkst für die, die sich an dich halten. Dass du deinen Geist uns gibst, der uns führt und leitet, durch den du zu uns sprichst. Danke für alle Erfahrungen in meinem Leben, wo ich erlebt habe, du bist da. Danke, dass Glaube wachsen darf, dass du uns dein Wort aufschließt, dass wir miteinander unterwegs sein dürfen, einander helfen können. Und ich bitte dich, gib uns Mut zum Zeugnis, dort, wo du uns hingestellt hast, in unserer Umgebung. Gib uns den Mut, dich zu bezeugen und Menschen auf dich hinzuweisen, wie Johannes der Täufer. Das ist Gottes Sohn, der die Sünde der Welt trägt. Lass uns solche Wegweiser sein. Amen.